Bin ich drauf? Jetzt bin ich drauf. Macht gleich einen riesen Unterschied. Ach, schön heute Morgen hier zu sein bei euch. Von mir aus auch herzlich willkommen jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Es ist einfach so schön, dass wir den Gottesdienst heute Morgen in dieser besonderen Form feiern können, dass wir ihn so gestalten und genießen können. Das wäre vor ein paar Monaten so noch nicht möglich gewesen, aber jetzt einen Gottesdienst zu haben hier, einen musikalischen Gottesdienst mit der Kleingruppe Chor, das ist ganz besonders. Als das damals losging mit der Kleingruppe Chor, da hatten wir ja, ich weiß noch, als du bei uns daheim auf dem Sofa gesessen bist, Johanna, und wir schon überlegt haben oder du vorgeschwärmt hast und Gedanken gemacht, was könnten wir damit alles machen? Wir könnten doch einen musikalischen Gottesdienst machen und so weiter und so weiter. Das weiß ich, kann ich mich noch gut daran erinnern, das war ein schöner Moment. Dann kam Corona, alles war anders und es ist so schön, dass es heute möglich ist, dass wir es in dieser Art und Weise heute machen können, dass wir es gestalten können. Und ihr werdet heute einen ganz besonderen Gottesdienst erleben mit der Kleingruppe Chor, die auch während der Predigt nach den einzelnen Predigtpunkten ein Lied dazu beigesteuert haben. Eigentlich verhält sich es fast andersrum. Ich habe die Predigt zu den Liedern beigesteuert, weil die Lieder einfach so gut rausgesucht sind und einfach auch textlich, also eigentlich hätte man nicht unbedingt noch eine Predigt braucht, weil textlich in den Liedern schon alles drinsteckt, was heute wichtig ist mitzunehmen. Also wenn du bei mir nicht, bei der Predigt nicht überall mitkommst in allen Punkten und du einfach nur die Liedtexte heute verinnerlichst und mitnimmst und die Liedtexte an deinem Herzen arbeiten und die in deinem Leben was verändern, dann ist es, dann hat es sich gelohnt hier zu sein. Dann hat der Gottesdienst genau das ausgelöst, was wir wollten. Genau der Überbegriff für diesen Gottesdienst ist so Nachfolge. Das Thema Nachfolge, was hier musikalisch aufbereitet wird, so verschiedene Stationen von Nachfolge. Und wir möchten das heute in der Predigt auch am Beispiel von Nehemia und Esra betrachten. Wenn wir das Volk Israel betrachten, dann können wir eigentlich fast überall, egal in welche Zeitepoche wir reinspringen, ob es Nehemia und Esra ist, was sich gut dafür als Beispiel eignet, oder auch andere Zeitepochen, egal wo wir reinspringen, wir können eigentlich immer ein Muster ableiten von dem, was das Volk Israel erlebt hat, mit und ohne Gott, muss man leider auch sagen. Wenn das Volk Israel nah bei Gott war, dann ist es ihm immer gut gegangen. Sie waren zufrieden, die Felder haben Ertrag gebracht. Sie lebten in Frieden größtenteils. Und dann sind sie meistens selbstzufrieden geworden und dick. Und ein ausschweifendes Leben hat angefangen. Und sie haben Gott vergessen. Und sie haben nicht mehr nach ihm gefragt. Sie haben nicht mehr nach seinen Geboten gefragt. Und das hat oft dahin geführt, dass das Volk natürlich in die falsche Richtung unterwegs war. Und Gott hat dann immer wieder in verschiedenen Stellen der Geschichte hat er immer wieder andere, unterschiedliche Männer eingesetzt. Ob es die Richter waren bei der Zeit der Richter, ob es die Propheten waren. Gott hat immer wieder Menschen beruft, die zum Volk gesprochen haben und die gesagt haben, hey, ihr seid volle Kanne in die falsche Richtung unterwegs, kehrt doch um. Denkt man, Mensch, dann muss das Volk das doch verstanden haben. Aber das Gegenteil war der Fall. Viele Propheten haben sie umgebracht. Warum? Weil sie die Warnung nicht mehr hören wollten. Keine Warnung mehr, keine Probleme mehr. Leider war es nicht der Fall. Aber wenn da keiner mehr ist, der sich ständig beschwert, wenn da keiner mehr ist, der sagt, es ist falsch, was du machst, wenn ich mich dem entziehe, wenn ich mich dem einfach nicht mehr stelle, ja, dann ist doch alles gut in meinem Leben. Ja, dann ist doch alles in Ordnung im Volk. Nee, das stimmt nicht. Da hat er das heute in der Einladung gesagt, es hat Auswirkungen, wie wir unser Leben leben. Es hat Auswirkungen, ob wir mit Gott leben oder ob wir ohne Gott leben. Und wenn wir Warnungen nicht hören, dann wird es immer negative Folgen für unser Leben haben. Im Volk Israel hatte es immer negative Folgen, weil es dann meistens in Gefangenschaft und in Sklaverei geendet hat. Ein stärkeres Volk kam über Israel und in ihrer Bedrängnis, da haben sie aber was richtig gemacht. Denn in ihrer Bedrängnis, in ihrer Not, da haben sie sich erinnert, Mensch, da gibt es doch jemand. Da gibt es doch einen Gott, an den wir mal geglaubt haben. Da gibt es doch einen, der uns früher schon befreit hat. Da gibt es doch einen, der auch früher unser Beistand war und sie haben in ihrer Not zu Gott geschrien. Ob das bei Mose war, an so vielen Stellen haben sie in ihrer Not zu Gott geschrien. Und auch hier im babylonischen Exil haben sie zu Gott geschrien. Und was macht Gott? Gott erhört den Hilferuf. Und zwar immer. Jedes Mal. Jedes Mal. Die Geschichte wiederholt sich ständig und ständig und ständig. Und Gott erhört den Hilferuf. Und zwar jedes Mal. Immer ist Gott zur Stelle. Und das, was das Volk Israel erlebt hat und auch die biblische Überlieferung, was die uns zeigt, dadurch können wir etwas lernen. Ganz simpel, ganz einfach gesagt, es ist besser, mit Gott zu leben als ohne. Wenn man die Bibel vielleicht runterbrechen würde, könnte man es so sagen. Es ist besser, mit Gott zu leben und als ohne. Denn die ganze Bibel zeigt uns das, warum es so ist. Sie zeigt uns, wie es Menschen geht, wenn sie mit Gott leben, und sie zeigt uns, wie es Menschen geht, wenn sie ohne Gott leben. Psalm 73, 28, gern von mir immer wieder, fast in jeder Predigt verwendet. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das muss ich heute nicht noch mehr ausschmücken, aber das ist der Herzschlag. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und ich glaube, das ist auch die Motivation auch gewesen, auch heute für diesen Chorgottesdienst, dass Menschen in die Nachfolge mit Gott eintreten, dass Menschen durch die Lieder, durch die Predigt, durch das, was wir hier tun, dass Menschen näher an Gott kommen, dass sie sich zum ersten Mal vielleicht für diesen Gott entscheiden und sich auf diesen Gott einlassen. Oder egal, wo sie stehen in ihrer Beziehung mit Gott, dass sie sich entscheiden, ich möchte näher ran an diesen Gott. Ich möchte die Dinge ausräumen, die mich von ihm trennen, die Dinge ausräumen, die mich von ihm wegbringen, und ich möchte näher zu diesem Gott. Ich möchte näher an dein Herz. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Da draußen wird ordentlich Party gemacht. An dem Punkt bin ich doch noch gar nicht. Genau. Und heute Morgen geht es zunächst darum, einfach ehrlich sein. Ehrlich zu sein vor Gott. Natürlich als ganzes Volk auch zu hinterfragen, welchen Stellenwert nimmt Gott noch bei uns ein in unserer Gesellschaft? Welcher Platz hat Gott noch bei uns? In Gesellschaft, in Politik, hat er noch den Platz, den er haben sollte? Wir sehen beim Volk Israel, es gab Könige, die haben ein gottgefälliges Leben geführt und das ganze Volk wurde dadurch gesegnet. Und es gab Könige, die haben Götzen angebetet, die haben Dinge getan, die einfach negative Auswirkungen hatten fürs Volk. Und es ist schon berechtigt, auch zu hinterfragen, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Wie sieht es in unserer Politik aus? Welchen Stellenwert hat Gott da noch? Aber anfangen, und das ist der wichtigere Punkt, muss es immer bei uns selber, in unserem eigenen Leben, unserem eigenen Herzen. Denn wenn es bei uns nicht beginnt, dann kann es auch nicht wachsen, dann kann es auch nicht größer werden, dann kann es auch nicht Auswirkungen haben auf Gesellschaft und auf ein ganzes Volk, auf ein ganzes Land. Und was wir auch lernen können vom Volk Israel oder aus der biblischen Überlieferung, das ist, dass Krisenzeiten auch immer Chancen bieten, nämlich die Chance auf Umkehr, auf Erneuerung und der daraus resultierenden neuen Zuwendung Gottes, was als Segen hervorrufen wird. Segen in unserem eigenen persönlichen Leben und Segen im ganzen Land, und es hat sogar das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Es kommt darauf an, wie viele Menschen persönlich mitmachen. Wie viele Menschen sagen, ja, ich fange bei mir an, ich überprüfe meine eigene Beziehung zu Gott, ich überprüfe selber, was trennt mich von Gott, ich überprüfe selber, welchen Stellenwert nimmt Gott in meinem eigenen Leben ein. Und umso mehr Menschen das mitmachen, umso mehr Potenzial hat es, eine ganze Stadt zu verändern. Suche der Stadt Bestes. Eine ganze Region zu verändern, ein ganzes Bundesland zu verändern. Wäre das nicht stark, du hast einen Minister, der voll und ganz für Jesus brennt und sagt, ja gut, aber das muss man ja trennen sonntags und dann unter der Woche die Politik, das ist schon nicht so einfach. Nein, ich folge Gott nach mit allem, was ich bin. Das lebe ich und dafür setze ich mich ein. Es würde Veränderung hervorrufen und es hätte auch das Potenzial, dass andere Regionen schauen, und das hätte eine Vorbildfunktion. Ich habe schon gesagt, ich möchte heute als Beispiel Nehemia und Esra gebrauchen, weil dadurch einfach diese Thematik auch von Nachfolge oder auch wie geht es mir, wenn ich mit oder ohne Gott lebe, einfach sehr gut zum Ausdruck gebracht wird. Und auch im Buch Nehemia war es so, dass das Volk Gottes untreu war. Sie lebten ohne diesen Gott und die Folge war, dass die Babylonier kamen und dass das Volk versklavt wurde und dann ins babylonische Exil entführt worden oder verschleppt worden. Und dann haben die sich aber auch nicht gehalten. Die Perser kamen, die haben die Babylonier abgelöst und dann gab es der persische König Kyros und der hat ein Edikt ausgerufen und die Israeliten, die durften wieder in ihr Land zurückkehren. Und sie kehren in ihr Land zurück und das war furchtbar, wie es da ausgesehen hat. Die Städte waren niedergebrannt, der Tempel war niedergebrannt, es sah furchtbar aus. Alles verwahrlost, alles kaputt. Und vielleicht geht es auch dir in deinem Leben manchmal so. Du weißt nicht, wo du abgebogen bist, wo du vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen hast, wo Dinge einfach irgendwie sich nicht so entwickelt haben, wie du dir das vorgestellt hast. Und auf einmal machst du eine Bestandsaufnahme und du stehst vor den Trümmern deines Lebens und denkst, mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Alles niedergebrannt, alles, was mal Frucht war in meinem Leben, was mal geblüht hat, ist irgendwie niedergetrampelt, nur noch Trümmer. Schreckliche Zustände. Und Nehemia, er ging nach dem Exil aber nicht zurück nach Jerusalem, sondern er ging an den persischen Hof nach Susa, das war die damalige Hauptstadt von Persien, und hat da so richtig Karriere am Hof gemacht als Mundschenk. Da kann man schon sagen, Mensch, das ist aber toll, so als Mundschenk, so nah am König dran. Ja? Und das hat ja auch gestimmt, weil als Mundschenk hattest du eine gute Stellung, du hattest Versorgung. Du hattest da von der Versorgung her kein schlechtes Leben. Das gab dir Halt und Sicherheit. Es hatte halt nur einen einzigen Haken. Der Sinn eines Mundschenks war der, dass du halt den Wein des Königs getrunken hast, bevor er ihn getrunken hat. Das ist doch toll. Wer kann das schon von sich sagen, dass er königlichen Wein trinken darf? Ja, aber es war die Risikolebensversicherung des Königs. Wenn der Wein vergiftet war, dann hat es halt mal schnell geheißen, hoppla, wir brauchen einen neuen Mundschenk. Das wäre dann ganz schön schnell gegangen. Also diese Stellung war also nicht nur positiv, sondern es setzte schon eine gewisse Risikobereitschaft voraus. Ein bisschen auf Abenteuer vorbereitet sein und zu sagen, das war schon irgendwie wichtig. Aber was viel wichtiger war, war, dass ein Mundschenk nur jemand sein konnte, der das volle Vertrauen des Königs genossen hat. Das war ja klar, musst du ja wissen, der meint es mit dem König auch gut. Und eines Tages bekommt Nehemia Besuch von einem seiner Landsleute von Hanani und der besucht ihn und er sagt ihm folgendes, Nehemia 1,3. Die Leute, die zurückgekehrt sind, sie leben in großer Not und in Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch immer in Trümmern und die Stadttore sind völlig verbrannt. Deshalb leben die Menschen dort in ständiger Angst vor ihren Feinden, ohne ausreichende Versorgung und mit echten Zukunftsängsten. Und als Nehemia das hört, da geht es ihm total durchs Herz. Er ist so zerschmettert, er ist so niedergeschlagen. Es heißt hier, dass er tagelang sich zurückgezogen hat und gefastet hat und gebetet hat und getrauert hat, weil ihn das so getroffen hat. Man hätte sagen können, hey, er ist weit davon weg, ihm geht's doch gut da in Susa am Hof. Aber ihn hat es so getroffen. Er hat ihr echtes Mitgefühl gezeigt. Wenn man in der Bibel die Datumsangaben vergleicht aus den einzelnen Kapiteln, dann können wir deutlich ableiten, dass es 4 Monate lang war, wo er diese Zeit hatte des Weinens, des Fastens, diese Zeit, wo er komplett einfach vor Gott war und Gott alles gesagt hat. Er hat Gott sein ganzes Herz ausgeschüttet. Hey, und wenn jemand 4 Monate lang leidenschaftliche Zeit mit Gott verbringt, leidenschaftlich betet, dann hat das Auswirkungen. Da bin ich überzeugt davon. Zu sagen, ich faste, ich konzentriere mich nicht auf andere Dinge, ich konzentriere mich nur auf Gott und alles, mein ganzes Leben, mein ganzes Herz mache ich vor diesem Gott auf und ich bin so, wie ich bin ich vor diesem Gott. Und ich bin komplett ehrlich. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Gebetsliturgien, die man einhält, sondern es geht um diese Herzensbeziehung, die wir zu Gott haben. Um zu sagen, Gott, ich zeige dir die Dinge, die ich wirklich auf meinem Herzen habe, die mir wirklich wichtig sind. Es gibt so diese Stelle aus diesem Bruce Allmächtig-Film, wer ihn kennt, wo Gott ihm dieses Gebetskettchen gibt und sagt, komm, versuch es, bete doch mal. Und er fängt an, so wie so eine Miss America, so, Gott, speise die Hungrigen und schenk uns Frieden auf Erden. Sagt, und war das, wie war das Gebet? Ja, gut, wenn du Miss Amerika werden willst. Aber jetzt sag mir doch mal, was wirklich auf deinem Herzen ist. Jetzt sag mir doch mal, was dich wirklich beschäftigt, was wirklich da drin ist. Und darum geht es, das ist Gebet. Gespräch, Freundschaft mit Gott. Zu wissen, ich bin hier und Gott ist auch hier und ich kann ihm alles bringen. Und es gab so viele Situationen in meinem Leben, die auch nicht einfach waren, die schwierig waren. Aber eines hat mich immer getröstet, zu wissen, Gott ist immer noch hier. Er ist immer noch da. Ich höre noch seine Stimme. Aber selbst manchmal, wenn ich ihn nicht mehr so gut verstanden habe, zu wissen, er hört mich. Und ich kann ihm sagen, was mich belastet. Ich kann ihm mein Herz bringen. Ich kann ihm das alles ausschütten. Nehemia war komplett ehrlich zu Gott. Er hat sein ganzes Herz ausgeschüttet mit allem, was da drin war. Nehemia 1, 5 bis 7 heißt es, Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und nach seinen Geboten leben. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Hey, wir glauben an einen Gott, der unser Flehen hört. Wir glauben an einen Gott, der hilft. Wir glauben an einen Gott, der nicht weghört, sondern der da ist und der uns in der Bedrängnis helfen möchte, auch wenn wir selber schuld sind, dass wir da gelandet sind. Eigentlich sagen könnten, hey, eigentlich ist die Ursache von deinem Leben. Aber Gott sagt, wenn ihr umkehrt, dann werde ich gnädig sein, dann werde ich euch rausführen. Er sagt hier Nehemia, Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Nehemia, er weiß, dass es dem Volk so elendig geht, das liegt auch an ihrer Schuld. Das ist nicht einfach von außen, Opfer von Umständen über sie hereingebrochen, die Feinde, was haben wir damit, können wir nichts dafür, Pech gehabt. Nee, er weiß, es liegt auch an der Schuld des Volkes, weil das Volk nicht mehr nach seinen Geboten gelebt hat. Aber er lässt sich selber da auch nicht raus. Er sagt hier weiter, auch meine Familie und auch ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote. Vorschriften und Gesetze haben wir nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Nehemia, er macht sich hier ganz und ganz eins mit der Not dieses Volkes, aber er macht sich auch eins mit der Schuld dieses Volkes. Und er sagt, hey, wir alle haben Gottes Gebote mit Füßen getreten. Wir alle haben ohne Gott gelebt. Und es hat Auswirkungen. Und wichtig ist es, anzufangen zu sagen, Gott, so sieht's aus in meinem Leben. Ich bin ehrlich vor dir. Ich stehe auf den Trümmern meines Lebens. Da ist Not, da ist Schuld, eigene Fehler, eigenes Versagen. Aber ich behalte es nicht für mich, sondern alles, was mich erschreckt, alles, was mich aufbringt. Ich bin ehrlich vor dir. Ich bin ehrlich zu dir und ich bring's zu dir. Das wird durch das nächste Lied, Durchleuchte mein Herz, auch sehr schön zum Ausdruck gebracht.
Zweifel, meine Schuld, du hast so unfassbar viel gemacht. niemand, der mich kennt wie du. Du weißt, meistens fühle ich mich gut. Sieh die anderen, die nicht besser sind, und verdränge, was bei mir nicht stimmt. Durchleuchte mein Herz und prüfe mich. Durchleuchte mein Herz, verschon mich nicht. Durchleuchte mein Herz und prüfe mich. Durchleuchte mein Herz, verschon mich nicht. Zeig mir meine Schuld, ich will neu von deiner Gnade leben. Durchleuchte mein Herz, ich will deine Liebe neu verstehen. Nimm meine Scheinheiligkeit, nimm meine Selbstzufriedenheit, reiß sie aus. Nimm meinen Stolz, werd ich mal wieder mein. Ich schaff es doch ganz gut allein. Durchleuchte mein Herz und prüfe mich. Durchleuchte mein Herz, verschon ich nicht. Zeig mir meine Schuld, ich will neu von deiner Gnade leben. Durchleuchte mein Herz, ich will deine Liebe neu verstehen.
Dieses Lied drückt so viel aus, wie Gott uns sieht und wie Gott uns behandelt. Karl hat es in der Einleitung gesagt schon, Gott meint es so gut mit uns. Er sieht uns an voller Erbarmen. Er blickt nicht mit Zorn und Wut, voller Enttäuschung auf die Bruchstücke unseres Lebens und sagt uns, warum hast du nicht besser hingekriegt? Ich habe es dir doch schon so oft gesagt. Wie oft soll ich es noch erklären? Er blickt auch nicht mit Zorn auf unsere Schuld und auf Dinge, die wir falsch gemacht haben. Er blickt nicht mal voller Zorn auf die Dinge, wo wir ganz bewusst gegen ihn gehandelt haben. Sein Herz ist, uns zur Umkehr zu bringen. Wenn es Streit gibt zwischen Eheleuten oder zwischen Eltern und Kindern, dann ist es doch auch so. Der Wunsch ist Versöhnung. Der Wunsch ist Vergebung. Der Wunsch ist Umkehr. Das ist das, was wichtiger ist als die Fehler, die gemacht worden sind. Als dieses Warum und du immer und da kommt man nicht weiter. Und das Gottes tiefes Herz ist, uns zur Umkehr zu bringen. Psalm 139, 24 heißt es, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast. Hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. In der Hoffnung für alle Übersetzung und in einer anderen Übersetzung in der NGÜ heißt es, der Weg, der ewig Bestand hat. Der Weg, der ewig Bestand hat. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns zurückbringen. Er möchte, dass unsere Freundschaft wieder richtig eng und gut und so richtig dicke ist, wo nichts dazwischen steht, wo man weiß, es ist alles in Ordnung, es ist alles ausgeräumt. Er möchte, dass die Liebesbeziehung zwischen ihm und uns wieder neu repariert wird. Er möchte uns zurückführen auf den Weg, der für immer Bestand hat, weil er will, dass unser Leben funktioniert, weil er will, dass unser Leben gelingt und weil er will, dass wir den Lauf vollenden. Weil es ihm nicht egal ist, wie viele unterwegs zusammenbrechen, wie viele nicht ans Ziel ankommen, sondern er möchte, dass alle dabei sind. Er möchte, dass es alle vollenden. Er möchte, dass alle wieder auf den Weg zurückgeführt werden, der Weg, der ewig Bestand hat. Und Nehemia, er findet jetzt Gunst beim persischen König, er äußert offen seine Not, er bringt dem König seine Bitte vor, dass er losziehen möchte, die Stadtmauer aufzubauen. Und es war schon echt ein kühner Plan. Ich meine so, als Mundschenk auf einmal eine Stadtmauer aufzubauen. Der hatte nicht mal mehr Zeit gehabt, noch eine Umschulung zu machen oder sonst irgendwas. Also als Mundschenk zu sagen, ja gut, die Mauer, ich könnte die Mauer schon aufbauen. So, was? Ich glaube nicht, dass er das so gedacht hat. Ich glaube nicht, dass er dachte, ja, gehe ich halt hin, baue ich die Mauer auf. Aber die Not war so groß. Die Not und dieses, jemand muss doch was machen. Das kann doch nicht so weitergehen. Jemand muss doch was machen. Und er wusste eines ganz genau. Dieses Ding, diese Mauer da aufzubauen, das ist kein menschliches Projekt. Das ist nicht meine Idee, die ich mir jetzt halt ausgedacht habe. Und dann gucke ich mal, wen ich da dafür begeistern kann, dass die jetzt hier halt mein Projekt mit mir machen. Sondern er wusste, es ist Gottes Projekt. Er wusste, das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Und er wusste, wenn es Gottes Projekt ist, dann wird Gott auch Gelingen schenken. Nehemia 2, Vers 30 heißt es, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir werden ans Werk gehen und wir werden gemeinsam bauen. Nehemia, er hat eine Vision und er motiviert tatsächlich das komplette Volk mit anzupacken. Jede Familie hat mit angepackt, das ist der Wahnsinn. Im ganzen Kapitel 3 von Nehemia, 32 Verse lang, da wird nur ganz genau detailreich beschrieben, welche Familie welches Stück der Mauer gebaut hat. Es ist der Wahnsinn. Also keine, auch noch so kleine Mitarbeit wurde vergessen. Ich denke an, als wir in Neubrandenburg das neue Gemeindehaus gebaut haben, als in Winnenden das alte Krankenhaus gebaut worden ist, hey, da waren alle dabei, alt und jung, die großen, starken Männer mit dem Friesen-Vorschlaghammer, die Wände rausgehauen haben, aber auch die kleinen Kinder, die die Brocken weggetragen haben. So, jeder hat mit angepackt und jeder hat das dazu eingebracht, was er tun konnte. Jeder hat nach seinen Möglichkeiten sich eingebracht und dadurch konnte das Projekt gelingen. Und ähnlich ist es hier in Nehemia auch. Der baute dort, der baute dort, der baute dort. Jeder hatte so sein eigenes Stück Mauer und nur dafür war er verantwortlich. Ich habe das schon mal in einem Gottesdienst gesagt, du musst im Winter in Sonnenbühl nicht ganz Sonnenbühl von Schnee befreien. Das würde nicht funktionieren, das wäre ein Projekt, was du nicht schaffen würdest. Aber wenn jeder seinen Gehweg sauber macht, dann kann es gelingen, dass man durch Sonnenbühl laufen kann, ohne dass es einen auf die Schnauze haut, weil es irgendwo noch glatt ist oder sonst, oder dass man im Schnee stecken bleibt. Und genau darum geht es. Gott gibt dir einen Auftrag und er gibt etwas, was du auch mit deiner Kraft bewältigen kannst. Aber es fing damit an, dass Nehemia die Not anderer Menschen zu seiner eigenen Not gemacht hat. Wir sehen jetzt Flutkatastrophe und es ist immer furchtbar, wenn man die Bilder sieht. Das Ermutigende an solchen Katastrophen finde ich, dass wenn man sieht, wie viele Menschen dann mit anpacken, wie viele Menschen, wie viele Helfer vor Ort sind, wie viele Menschen da sind und sagen, auch wenn ich wo ganz woanders wohne, ich reise dorthin, ich packe mit an, ich mache diese Not zu meiner eigenen Not und ich helfe dort mit, obwohl es mich eigentlich, wäre ich ja weit genug weg. Aber diese Not zu seiner eigenen Not zu machen. Und unser Gemeindeverband und die Muttergemeinde haben auch Spenden gesammelt dafür, auch auf diese Art und Weise einfach zu unterstützen, wenn Menschen in Not sind, sich eins mit dieser Not zu machen. Der Bürgermeister, wir hatten in Undingen so eine Podiumsdiskussion von der Landeskirche aus und so, da war ich auch mit dazu eingeladen und danach kam der Bürgermeister auf mich zu und hat gesagt, er möchte gerne hier in Sonnenbühl einen theologischen Ausschuss gründen und hat gesagt, Untermann, wären Sie auch dabei? Sind Sie auch dabei? Theologischer Ausschuss mit allen Vertretern aller Kirchen hier, dass man sich einfach trifft, dass man sich begegnet, dass man dann halt gemeinsam spricht und so. Und ich habe gesagt, ja, würden Sie das dann leiten und so? Und er hat gesagt, ja, nee, ich bin ja kein Theologe, ich kann das doch nicht leiten und so, aber ich würde es halt irgendwie initiieren und so. Und ich habe gesagt, ich glaube, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns treffen, um irgendwelche theologischen Dinge zu besprechen und zur Welt oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam der Stadt Bestes zu suchen. Dass wir wissen vom Bürgermeister, dass wir wissen vom Gemeinderat, wo sind die Nöte hier in unserem Ort, wo wir nicht sehen? Wo liegen Dinge im Argen? Was können wir als Kirche, was können wir als Gemeinde tun? Was können wir als Ökumene gemeinsam tun, um dieser Not zu begegnen? Was können wir machen, um der Stadt Bestes zu suchen? Dass wir keine Kirche sind, die sich irgendwo versteckt, wo keiner weiß, ach, die gibt es ja hier auch noch. Sondern, dass wir im Ort präsent sind, dass wir der Stadt Bestes suchen. Darum geht es. Okay, du denkst jetzt vielleicht, der Stadt Bestes suchen, Gottes Projekt zu meinem eigenen Projekt machen. Boah, was habe ich denn davon? Ganz ehrlich. Was bringt mir das denn? Mir ganz persönlich. Habe ich nicht eigene Probleme, eigene Ängste, eigene Sorgen, eigene Projekte, die ich schon lange mal machen wollte, die ich alle nicht fertig kriege? Und die gleiche Frage haben sie sich aus dem Volk auch gestellt. Und die Motivation vom Mauerbau, die am Anfang so stark war, die hat langsam so dann nachgelassen. Weil jeder gemerkt hat, irgendwie, ich schufte hier vor Gott, aber ich habe doch eigene Sorgen, eigene Probleme. Und auch durch den Egoismus vieler drohte das ganze Projekt zum Scheitern. Und Nehemia, er kommt hier irgendwie nicht weiter. Er kommt hier irgendwie nicht weiter. Es hat so gut gestartet, aber irgendwie kommt er nicht weiter. Und dann schenkt Gott Unterstützung. Das hat Gott immer gemacht. Als Mose gesagt hat, ich kann nicht reden, hat er den Aaron gekriegt. Die Jünger waren immer zu zweit unterwegs. Die mussten nicht alleine gehen. So, es gab immer Unterstützung. Kein Einzelgängertum. Und Nehemia, er bekommt jetzt Esra. Und es war so wichtig. Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, Gott sei Dank bekommt Nehemia den Priester Esra zur Unterstützung. Und er fängt jetzt an, dem Volk wieder neu geistliche Prinzipien beizubringen. Ein geistliches Prinzip zum Beispiel ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Eine andere Übersetzung sagt, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und da gibt es ja so viele Beispiele. Gott sagt, trachte zuerst, dann versorge ich dich. Trachte zuerst, dann werde ich dich mit allem anderen versorgen. Da steht einfach ein geistliches Prinzip dahinter. Wenn ich meinen Zehnten gebe, dann segnet mich Gott und ich habe mehr, wie wenn ich den Zehnten nicht gebe. Manche Menschen sagen, ich kann es mir nicht leisten, meinen Zehnten nicht zu geben. Und es sagen nur Leute, die das erfahren haben, dass es wirklich so ist und dass es sich wirklich so verhält. Kümmert dich, im Prinzip haben wir nur eine Verantwortung, nämlich uns um die Beziehung mit Gott zu kümmern und dann wird er sich um alles andere kümmern. Unsere Verantwortung ist, kümmert dich um die Beziehung zu Gott und er kümmert sich um alles andere. Und Nehemia wusste, wenn die Mauer wieder aufgebaut wird, dann ist der Tempel Gottes geschützt, ja, das ist wichtig, aber genauso auch schützt diese Mauer ja auch die Stadt und das Haus jeder einzelnen Familie. Zum Thema, was habe ich denn dann davon? Wenn es Gottes Haus gut geht, wenn es dem Tempel Gottes gut geht, wenn Gott verehrt wird, dann geht es dem Volk gut. Und dann geht es dir persönlich gut. Zumindest besser, weil du jemanden hast, der dir beisteht in deinen Herausforderungen, in deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten. Ich möchte das jetzt einmal eine Stelle lesen, die ganze Stelle lesen, weil ich die so bezeichnend finde, wo Esra jetzt aus dem Gesetzbuch vorliest und wo er zum Volk spricht. Esra, er zeigt dem Volk praktisch auf, die Sorgen, Ängste und Probleme, die ihr persönlich habt, die resultieren daraus, dass ihr nur euer eigenes Leben gelebt habt. Dass die Missachtung Gottes Gebote Normalität waren, dass es normal war für euch, nicht auf Gott zu hören. Und das hat Auswirkungen. Und er liest hier dem Volk vor aus dem Gesetzbuch. Und da heißt es, auszugsweise nur, 3. Mose, Vers 26. Wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Boah, ich kriege da Gänsehaut, ich finde starke Zusagen. Wie Gott sagt, wenn er da ist. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wäre das nicht schön zu sagen, wir sind ein Volk, was Gott gehört? Unser Volk dient diesem Gott. Unser Volk hat diesen Gott an erster Stelle gesetzt und folgt diesem Gott nach. Und Gott sagt, dieses Volk ist mein Volk. Und es heißt weiter, wenn ihr mir aber nicht gehorcht, und euch nicht an diese Gebote haltet, wenn ihr meine Ordnungen missachtet und für meine Weisungen nichts mehr übrig habt, brecht ihr den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Dann werdet ihr die Folgen zu spüren bekommen. Vergeblich werdet ihr eure Saat aussehen, denn die Feinde werden die ganze Ernte rauben.
Ihr werdet von euren Feinden geschlagen und unterdrückt werden. Vergeblich werdet ihr eure Kraft einsetzen. Die Felder bringen euch keinen Ertrag und die Bäume bringen keine Frucht. Euer Land wird zur Einöde und eure Städte werden zu Trümmerhaufen. Ihr selbst werdet zerstreut werden unter fremde Völker. Ja, das Land eurer Feinde, es bringt euch den Tod. Und dann heißt es hier, wie die Menschen darauf reagiert haben, als Esra das gelesen hat. Das heißt hier in Nehemia 8, 9. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, da begannen sie bitterlich zu weinen. Kann auch eine Reaktion sein. Ich wünschte, dass, wenn wir hier predigen, wenn wir Gottesdienst machen, dass es Reaktionen hervorruft. Positive Reaktionen wären wünschenswert. Aber wenn das Volk, das ganze Volk weint, weil es betroffen ist und weil es eigene Schuld erkennt und es dazu führt, dass das ganze Volk umkehrt und sagt, wir wollen diesen Gott wieder ehren, wir wollen diesen Gott wieder loben, wir wollen diesen Gott wieder dem ersten Platz geben in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, dann ist es wahrlich ein Freudentag. Sie haben geweint, weil sie gemerkt haben, sie waren weit davon, Gottes Gesetze zu erfüllen. Sie waren weit davon, mit Gott zu leben. Sie waren weit davon, ein Leben mit Gott zu leben. Und sie kehrten aber um und das ganze Volk tut Buße. Das heißt, ihr stolzes Herz aber, es demütigte sich vor Gott. Und Gott, was tut er? Gott erneuert den Bund mit seinem Volk. Wenn wir falsch gelebt haben, wenn wir vor den Trümmern unseres Lebens stehen, so haben wir immer die Möglichkeit umzukehren. Es gibt bei Gott nie ein zu viel, nie ein zu oft und es gibt bei Gott nie ein zu spät. Wir haben immer die Möglichkeit umzukehren, zu sagen, Gott, es tut mir leid, hier sind die Trümmer meines Lebens, ich bring's dir und ich tue Buße und ich kehre um und hilf mir dabei. Hilf mir dabei, dass ich mein Leben neu sortiere, dass ich die Trümmer neu sortiere und dass du aus meinem Zerbruch wieder was aufbauen wirst. Die zerbrochene Mauer, die hier liegt, ist heute Morgen auch symbolisch dafür da, für den Zerbruch in unserem eigenen Herzen, für den Zerbruch in unserem eigenen Leben. Und Gott möchte aus Zerbrochenem wieder was Neues entstehen lassen. Ich tue etwas Neues. Siehst du es denn nicht? Schon keimt es auf, sagt Gott. Nimm das doch prophetisch in dein Herz und für dein Leben. Und dann heißt es, Nehemia, der Priester, die Schriftgelehrten und der Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die ermutigten sie aber, seid nicht traurig und weint nicht, denn heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. An Gottes Segen ist alles gelegen, ist auch so ein geistliches Prinzip. Ich habe das, glaube ich, mal gesagt, wenn die Bauern in Hemmingen, da wo ich aufgewachsen bin, die haben ein anderes Prinzip, ein Bauernprinzip, eine Bauernweisheit, die sagen schon immer, wenn die Ernte gut war, dann klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, das ist unser Gewächs. Wir haben es nicht gebraucht, gut haben wir es nicht gebraucht. Und wenn die Ernte mies ausfällt, dann sagen sie, so hat es der Herrgott wachsen lassen, können wir nichts machen. So hat er es wachsen lassen. Was kann ich dafür? Und ich glaube, nichts liegt weiter von der Wahrheit entfernt. Aber so denken wir manchmal, oder? Die Bauern in Hemmingen auf jeden Fall. Aber das Prinzip ist genau umgekehrt. Das Prinzip ist genau andersrum. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich mit Gott lebe oder ob ich ohne Gott lebe. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich Gottes Gebote halte oder nicht. Ja, es macht einen Unterschied, wie ich mein Leben lebe. Ja, es macht einen Unterschied. Und der Carlo hat das heute Morgen der Einladung so stark und gut ausgeführt, dann muss ich jetzt an dem Punkt gar nicht mehr so viel sagen. Aber es stimmt, was der Carlo heute Morgen auch gesagt hat in der Einladung. Genau das ist dieser Punkt hier. Es macht einen Unterschied, wie du dein Leben lebst. Und es hat Auswirkungen, ob du Gott in deinem Leben Ehre gibst oder ob du ihn missachtest. Und das sehen wir auch am Beispiel von dem ganzen Volk. Wie war das? Damals hat man nach dem World Trade Center haben Leute gesagt, Mensch, wie kann das sein? Wie kann Gott sowas zulassen? Und davor hat man Gott aus den Schulen rausgeschmissen, man hat ihn aus dem Lehrplan gestrichen, man hat die Kreuze abgehängt, hat gesagt, Gott, wir wollen dich hier nicht haben. Und dann bei dem Unglück sagt man, Gott, wo bist du? Gott, wo warst du? Gott, wie kannst du? Ich glaube auch, dass viele Katastrophen, auch Naturkatastrophen, die wir erleben, einfach auch eine Folge davon sind, weil Menschen die Erde einfach auch ausgebeutet hat, weil wir einfach kein gutes Leben gelebt haben. Wenn wir alles richtig gemacht hätten, dann wären wir noch im Paradies, wo wir mit dem Löwen zusammen kuscheln würden und wo es keine Tränen geben würde, wo es nur Harmonie geben würde, würde es uns heute immer noch perfekt gehen. Das war Gottes Plan. Er wollte nicht Leid und diese ganzen Dinge, aber es kommt wieder so. Er richtet es neu auf. Es macht einen Unterschied, wie ich mein Leben lebe. Und es ist aber wichtig, dass ich das richtige Gottesbild hier habe. Dass es nicht darum geht, irgendwelche Gebote zu halten, um irgendeinen strengen Gott zu befrieden, sondern die Gebote hat er uns ja dafür gegeben, dass unser Leben funktioniert. Die Gebote sind ja nicht dafür da, damit er sich besser fühlt, weil er das halt will, weil er das Recht hat, das zu fordern, sondern hat er. Aber darum geht es nicht, sondern die Gebote sind dafür da, damit unser Leben funktioniert. Wenn ich meine... Es ist ja nicht so, dass ich meine Kinder mehr liebe, wenn sie das tun, was ich sage. Ich liebe meine Kinder, wenn sie ihr Zimmer aufräumen oder wenn sie es nicht machen. Meine Liebe ist immer gleich, egal ob sie mich ärgern, was ab und zu vorkommt, oder ob sie das tun, was ich ihnen sage. Aber hey, es hat ungemein positive Auswirkungen auf das Klima in der Familie und auf unsere Beziehung und auf alles und auf das Zusammenleben, wenn sie auf mich hören und wenn sie das tun, was ich sage. Und im besten Falle wäre es gut, sie würden verstehen und wissen, ich sage die Sachen deswegen, weil ich es mit ihnen gut meine und weil es gut für sie ist. Wenn sie ihr Zimmer aufräumen, hat es ja auch positive Auswirkungen für sie, denn sie müssen nicht in einem Chaos spielen, sondern sie finden ihre Sachen schneller. Vielleicht ist Hausaufgaben machen oder Zähneputzen ein besseres Beispiel noch. Dieses Zähneputzen, ehrlich. Also sagen, wir machen das, das ist doch kein Gebot für mich, du musst deine Zähne putzen, damit ich zufrieden bin. Es geht um dich. Ich putze die Zähne für dich, weil eines Tages wirst du wissen, warum es gut war oder merken, warum es gut gewesen wäre, wenn du es getan hättest. Gebote sind dafür da, für uns, damit unser Leben funktioniert. Und selbst das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, selbst mit diesem Gebot verhält es sich so. Natürlich geht es in diesem Gebot als erstes darum, dass wir Gott ehren, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn an den richtigen Stellen, dass wir ihn in den richtigen Stellen in unserem Leben geben. Natürlich geht es darum, dass Gott unsere Ehre verdient hat. Er hat alles für uns gegeben, wo ist unser Kreuz, bis zum Kreuz, bis zum Tod, er hat alles für uns gegeben. Und dann wäre es gut zu sagen, ich gebe was dafür zurück. Ich gebe dir mein Leben. Er hat unsere Ehre verdient durch und durch. Aber wenn wir ihn ehren und keine anderen Götter anbeten, dann hat es auch Auswirkungen auf unser Leben. Anna hat es mal in der Taufe kurz anklingen lassen. Die Vermischung mit den anderen Völkern war ein Gräuel. Warum? Weil die anderen Völker andere Götter mit in die Ehe, in die Familie gebracht haben. Götter, die Blutopfer gefordert haben, wo Menschen sich geritzt haben, wo Menschen Kinderopfer gebracht haben und was nicht alles. Ist doch egal, kann doch jeder seinen Glauben leben, wie er will. Religionsfreiheit ist ein wichtiges Gut, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn wir Gott ehren und wenn wir keine anderen Götter neben ihm haben, glaub mir, das wird dein Leben segnen. Weil die anderen Götter deine Kraft aus dir raussaugen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott unser Vertrauen schenken. Dass wir sagen, ja, ich glaube daran, dass du es gut mit mir meinst und dass mein Leben besser funktioniert. Dass mein Leben besser funktioniert, wenn ich mit dir lebe, wie wenn ich ohne dich lebe. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ich glaube, wir müssen wieder neu dahin kommen, dass wir Gott einen zentralen Stellenwert geben. Auch in unserem Land, dass da, wo ein C drin steht, dass ein C draufsteht, dass da auch wieder ein C drin ist. Dass die Verpackung nicht mehr Verpackung ist, sondern dass da auch Inhalt drin ist. Ich hätte stolzes Herz demütigen. Ich hätte mir so oft gewünscht in dieser Corona-Krise, dass auch namhafte Politiker sich hinstellen und wirklich sagen, hey, wir kommen als Volk vor diesen Gott und wir tun nicht so, als hätten wir alles im Griff und es entwickelt sich gut oder ja, es ist schlimm, aber wir boxen uns da durch, sondern dass man sich hinstellt und sagt, hey, wir geben zu, wir haben es nicht in der Hand, wir haben es nicht im Griff, wir wissen es nicht. Und ich demütige mich vor Gott und wir tun Buße und wir gab es schon mal irgendwann? zu unseren jetzigen Zeiten, das, Benji nickt, 1954. Danke, schönes Beispiel, Konrad Adenauer, ja, mit dem Kniefall. Da hat es das gegeben und heute, und das weiß man heute noch, weil es was Besonderes war, weil es was Göttliches war, was da passiert ist. Richtig, richtig, da hast du recht, da hast du recht. Ich hätte mir gewünscht, es wäre auch in unserer Zeit jetzt so, dass jemand sich da beugen würde vor Gott und sagen würde, wir tun Buße, wir rufen mal eine Woche lang Fasten aus fürs Volk. Wir rufen auf von der Politik aus, nicht Lockdown, sondern eine Woche Fasten und jeder soll beten und zu Gott gehen, weil ich glaube, es würde Auswirkungen haben. Es geht nicht darum, hier irgendwie was Politisches zu sagen, versteht mich da nicht falsch. Es geht um eine Herzenshaltung, es geht um eine Einstellung. Aber es fängt bei uns an, es fängt bei uns persönlich an, zu sagen, Gott, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich deine Gebote nicht gehalten habe. Und Gott, ich möchte dir wieder neu den richtigen Stellenwert, den richtigen Platz in meinem Leben geben. Gott, ich möchte dich wieder neu lieben. Wir hören jetzt, das war dein Stichwort, das nächste Lied. Dankeschön. Ich finde, das könnten wir immer so machen. Nehemia, Vers 3, 38. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk, es war mit ganzem Herzen dabei. Ich habe noch einen letzten Punkt und der heißt, gib jetzt bloß nicht auf, auch in Krisenzeiten Gott vertrauen. Oder auch in Krisenzeiten an Gott dranbleiben. Meine eigenen Punkte nicht mehr lesen. Nehemia und seine Mitschreiter und Esra, sie befanden sich total im Plan Gottes. Und sie haben Gott wieder den richtigen Stellenwert in ihrem Leben gegeben und es hat was ausgelöst. Und sie haben diese Mauer gebaut und sicherlich wurde nicht nur diese Mauer weitergebaut, sondern wie gesagt, die Mauer ist auch ein Symbol für das, was Gott auch in den Herzen gebaut hat, was Gott auch in jedem Einzelnen gebaut hat, was Gott auch in jeder Familie dort gebaut hat. Doch keine Berufung Gottes ohne Gegenwind. Kaum hat eine Berufung begonnen, kommen auch so oft die Spötter. Ob man sagt, guck dir Noah an, diesen Spinner, baut an Land weit weg vom Wasser, baut eine Arche. Ob man es, Mose, was, das Meer soll sich teilen? Bist du noch ganz sauber? Was, Abraham? Ja, Gott hat dir gesagt, dass ihr noch Kinder kriegt. Genau, komm mal klar. Hey, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird es Spötter geben. Weil die Dinge, die wir tun, das Projekt, was wir anpacken, das Projekt, was wir vorantreiben, was Gottes Sache ist, das sind übernatürliche Dinge. Das sind Dinge, die menschlich allein aus eigener Kraft nicht gehen, nicht funktionieren. Aber wenn wir Gott auf unserer Seite haben, kann alles gelingen. Und darum geht es. Und die Feinde, sie wurden zornig und sie ärgerten sich und sie spotteten, ach, was macht ihr denn jetzt? Jetzt den Bauer wieder aufbauen, so ein Quatsch, wie soll das denn klappen? Hey, das steht auch so in der Bibel, so steht es in der Bibel. Wenn da nur ein Fuchs hochspringt, dann kracht das Ding doch wieder ein. Das ist doch lächerlich. Also das ist, sie haben es mit Spott versucht. Sie haben es erst versucht, einfach mit Worten, die Sache lächerlich machen, die Leute schlecht machen, weil sie wussten, wenn wir Entmutigung sehen können, das ist schon das meiste. Das ist eigentlich, das oftmals reicht es schon völlig aus, dass jemand kommt und dass er dich entmutigt. Du bist für Gott unterwegs und jemand sagt dir, lächerlich. Das kann nicht funktionieren, das kann nicht klappen, aber hey, bei Noah hat es geklappt, bei Mose hat es geklappt und hier hat es auch geklappt. So viel darf man schon mal verraten. Weil Gott dabei war. Und Nehemia und seine Leute, sie ließen sich nicht entmutigen und bauten weiter. Und als sie mit Entmutigung nicht mehr weiterkamen, da haben sie es militärisch versucht und sie haben angegriffen und haben gesagt, gut, dann werden wir die Arbeiter, die an der Mauer da arbeiten, die werden wir einfach töten. Und sie sind da vorgegangen militärisch und haben da alles aufgefahren, was sie hatten, die Feinde, weil sie natürlich nicht wollten, dass Jerusalem, dass die Stadt wieder stark wird. Das war da so praktisch zum Plündern, dass da keine Mauer war und so. Gell? Also das hat schon Vorteile gehabt. Und dann heißt es in Nehemia 4, Vers 3, doch wir beteten zu unserem Gott und wir bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und ich sagte zu ihnen, also Nehemia, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Feinde, eure Familien und euer Zuhause. Also auch da geht es darum, auch für eure Familie, auch für dein Zuhause, aber für Gott und für die Stadt und zu seiner Ehre. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere Hand die Waffe hielt. Was drückt das aus? Versteht ihr das, was das ausdrückt? Dieses eine Hand, die Schaufel in der anderen Hand, den Speer. Das zeigt doch eines, dass sie die Mauer nicht in normalen Zeiten gebaut haben, sondern dass sie in einer Krisenzeit gebaut haben. Hey, in einer Krise, das ist nicht eine Zeit, wo man aufbaut. Da versucht man irgendwie durchzukommen, irgendwie zu überleben, irgendwie und vielleicht gesund abzubauen und zu schrumpfen oder was auch immer. In einer Krisenzeit, das ist nicht die Zeit, wo man aufbaut. Aber es zeigt uns doch mit der Schaufel und dem Speer, dass sie in einer Krisenzeit diese Mauer aufgebaut haben. Und das finde ich was ganz Besonderes. Schon in normalen Zeiten ist es super schwierig, so ein Projekt umzusetzen. Aber sie haben es in Krisenzeiten getan. Und das soll auch heute Morgen zu uns sprechen. Ich glaube, dass wir auch in Krisenzeiten erwarten können oder erleben können, dass Gott mit uns ist. Dass wenn wir ihm den richtigen Stellenwert geben, dass wenn wir ihn ehren, dass wir auch in Krisenzeiten aufbauen können. Wenn wir mit Gott leben, wenn er unser Freund ist, wenn wir ihn lieben, so wie wir es in diesem Lied gehört haben, dann wird Gott auch in der Krise uns beistehen. Dann wird Gott uns auch in der Krise nicht alleine lassen. Und dann wird er derjenige sein, der uns aus der Krise herausführt. Aber wir erwarten so oft, ja, warum tut Gott nichts? Ja, wenn es ein liebender Gott ist, ja, warum macht er denn nichts? Wir versuchen immer von der falschen Seite das Ding irgendwie aufzuzäumen. Wir erwarten immer, dass Gott tut. Aber es fängt damit an, dass wir ihn ehren. Dass wir ihn ehren. Dass wir sagen, ich kehre um, da wo ich schlecht über dich gesprochen habe, da wo ich dir den nicht richtigen Platz gegeben habe, da fängt es an. Da fängt es an. Und dann können wir erwarten, dass er uns aus der Krise rausboxt. Epheser 3, Vers 20, doch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, hey, Gott wirkt mit seiner mächtigen Kraft in dir, in jedem Einzelnen von uns. Er kommt nicht von außen mit irgendwas, er wirkt in dir. Und von Nehemia und seinen Leuten können wir lernen, einen Glauben zu haben, der nicht bei den ersten Anzeichen von Problemen flöten geht. Einen Glauben zu haben, der fest bleibt, trotz Bedrängnis. Der Name Nehemia bedeutet, Gott hat. Der Name Nehemia bedeutet, wenn man ihn direkt übersetzen würde, Gott hat getröstet. Also auch da steckt schon eine Verheißung drin. Nehemia hat Gott geschickt, um zu trösten und um aufzubauen. Gott sagt dir, ich werde Trost schenken, ich bin mit dir, ich lasse dich nicht allein. Und es ist so wichtig, daran festzuhalten, auch oder gerade in Krisen, auch oder gerade in Schwierigkeiten. Meine Mutter hat immer gesagt, in schwierigen Lebenssituationen, wo wir doch einiges auch erlebt haben, so familiär und auch mit Schreinerei, mit Firma und so weiter, es gab einige Zeiten, wo man hätte entmutigt sein können. Meine Mutter hat immer gesagt, weiß ich den Weg auch nicht, Gott weiß ihn wohl. Und das habe ich mitgenommen aus meiner Kindheit, aus meiner Teenie-Zeit, weiß ich den Weg auch nicht, Gott weiß ihn wohl. Wir hören jetzt das letzte Lied, wo das auch nochmal schön zum Ausdruck gebracht wird.
Treibt, das zählt mir, gib jetzt nicht auf.
bleibt dir nah. Gott kennt den Traum, den du im Herzen trägst. Er kennt jeden Zweifel, den du hegst. Glaub an dich, und er ist da.
Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, wurde die Mauer schließlich vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, da fürchteten sie sich und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. Dieses Werk wurde mit der Hilfe Gottes ausgeführt, das haben alle erkannt. Die Feinde haben es erkannt. Und wenn du mit Gott lebst, dein Leben lebst, dann wird es Auswirkungen haben auf dein Umfeld. Wir sind am Ende von dieser Predigt angekommen und wir werden jetzt noch instrumental das Lied weiterhören. Und es gibt einfach die Möglichkeit, noch Gebet in Anspruch zu nehmen. Wir haben hinter der Pflanze haben wir zwei Gebetsecken. In einer werde ich sein, in der anderen Ecke wird Peggy sein. Und ihr könnt da einfach Gebet für euch in Anspruch nehmen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe mich noch nie dafür entschieden, dass ich mein Leben mit Gott leben möchte. Dann schieb es nicht weiter auf, sondern lass es heute dein Tag sein. Lass es dein Tag sein, dass du Gott in dein Leben einlädst. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, ich bin mit Gott unterwegs, ich habe ihm mal mein Leben gegeben, aber irgendwie habe ich gemerkt, durch verschiedene Dinge, ob es Schuld ist, ob es Leid ist, ob es einfach untergegangen ist und so viele Umstände, hat Gott nicht mehr den richtigen Platz in meinem Leben. Er hat nicht mehr den richtigen Stellenwert. Dann kannst du auch dafür Gebet in Anspruch nehmen, zu sagen, ich möchte das heute festmachen. Gott soll wieder den richtigen Platz in meinem Leben haben. Und vielleicht bist du auch in der Krisensituation, wo du sagst, ich fühle mich bedrängt, wie von Feinden umzingelt und ich brauche einfach Stärke und Kraft, dass Gott mir den Späher und die Schaufel in die Hand gibt, dass er mir Autorität gibt, auf Schlangen, auf Skorpione zu treten und dass er mir beisteht in meiner Situation. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, zum Gebet zu kommen.
Gedanken zugelassen habe. Ich möchte Buße tun für das, wo ich Freiraum gegeben habe für falsches Handeln, für falsches Reden. Ich möchte Buße tun vor Gott und vor euch. Ja, wo ich ja, in eigene Schwierigkeiten hineingekommen bin, Herr. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der gerne vergibt. Danke, Herr. eine gute Gelegenheit, das, was Daniel angeboten hat, ja, sein Leben mal wieder in Ordnung zu bringen. Ja, dort, wo voller Stolz wir unterwegs gewesen sind, wo wir nicht in Demut, nicht die Ehre Gott gegenüber gebracht haben. Und ich denke, dass jeder einzelne Beispiele dafür hat, wo ihn der Geist Gottes angesprochen hat. Und ich kann jetzt sagen, Buße tun befreit. Es befreit. Buße tun befreit. Da könnten wir eine Mauer aufbauen mit den Steinen, die uns wegfallen, ja? Die uns von unserer Schulter fallen. Danke, Jesus. Situation, zu dieser Predigt, zu diesem Text, zu diesem Inhalt, dann darf er gerne nach vorne kommen. Wenn er ein Zeugnis hat für das, was Buße bedeutet in seinem Leben, dann darf er gerne nach vorne kommen und das sagen.
Dass die Gnade immer da ist. Ja, sie ist immer da, solange die Zeit da ist. Aber nutze die Zeit. Eines Tages wird es zu spät sein.
Scheinheiligkeit loshaben möchten, dass wir nicht ein Bild nach außen zeigen, was innen nicht vorhanden ist. Wir möchten ehrlich sein, wir möchten frei sein in dem, wie unser Herz spricht. Und der Geist Gottes ist derjenige, der unser Herz anrührt, der unser Herz reinigt von allem Schmutz, den wir angesammelt haben. Ich danke dir, Herr, dass du mächtig genug bist, diesen Schmutz aus unserem Herzen anzusprechen und zu beseitigen. Und da gehört es dazu, dass wir das beim Namen nennen, dass wir nicht scheinheilig außen zeigen, was nicht drinnen ist. Das Volk reinigen möchte, der uns jeden Einzelnen reinigen möchte, dass wir wieder vorwärts gehen können. Halleluja, Halleluja. Herr, dass wir aufrechten Hauptes gehen können. Ja, in der Gewissheit, du lebst in uns. Du bist der Mächtige in uns. Du handelst durch uns. Halleluja, Halleluja. Halleluja.
Ich bring alle Härte. Ich bin so ganz oft in meinem Herzen hart von Anstrengung und von meinen Vorstellungen vielleicht auch und von dem, dass ich es richtig machen will. Es liegt oft in unserer Prägung und unserer Geschichte. Und es ist vielleicht heute gar nicht mehr nötig, aber ich habe den Eindruck, es geht ganz vielen hier so. Und so möchte ich stellvertretend diese Härte bringen und Jesus bitten, dass unser Herzen echt reinigt und dass er uns weiche Herzen schenkt, neue Herzen, liebensfähige Herzen. Und dass wir sehen können, wir können die Medaille rumdrehen und auf der anderen Seite steht was anderes. Da steht Weichheit und da ist was Lebendiges und da ist was, was echt neues Leben hervorbringt. Und ich bete, dass wir Worte des Lebens sprechen daraus und nicht der Harte und der Anklage und des Feststellens, sondern dass es echt Worte des Lebens sind.
Der Herr möchte mit uns den Weg gehen, in eine nächste Etappe gehen, die nicht einfach ist, aber die er segnen möchte, die er vorbereitet hat. Er hat den Weg und die Tore weit geöffnet, dass wir hineingehen können. Und er bittet jeden Einzelnen, ja, dass wir eine Bereinigung unseres Lebens ausführen, ja, bevor wir dieses neue Land begehen können, dass wir wirklich unsere Altlasten aufgeben, dass wir in Freiheit und in Freude und in Liebe diesen Weg gehen können. Wir möchten verändert werden in diesem neuen Weg. Herr, zu deiner Ehre, wir möchten ein Licht sein, Stellvertreter sein für deine Person, für dich hier auf der Erde. Danke, Jesus. Heiliger Geist, wir beten darum, dass deine göttliche Wahrheit uns trifft. Dass Erkenntnis kommt über jede Ungereimtheit in unserem Leben. Dass Offenbarung geschieht, dass Offenbarung uns trifft über das, was geschehen wird, was Gott tun möchte, wenn wir umkehren. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch alle bitten, aufzustehen, damit wir den Segen empfangen können, den uns der Herr zuweist. Und nach dem Segen werden wir ein Schlusslied hören, okay? Himmlischer Vater, wie mächtig und herrlich bist du? Du bist es, der unser Herzen berührt. Und du möchtest es sein. Niemand anders soll unsere Herzen anfassen dürfen, sondern nur du allein. Alles andere möchten wir vor dich bringen, ans Kreuz legen. Und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. Und so möchte ich für jeden beten, um den göttlichen Segen ja, in dieser Freiheit Gottes leben zu dürfen, in dem Alltag vor Gott kommen zu können und immer wieder erfragen, wie geht's weiter, wo möchtest du uns hinstellen? Und ich freue mich über dem, Herr, dass du nicht aufhörst, uns zu begleiten, uns zu führen und uns zu leiten. Seid reich gesegnet an dem heutigen Tag und die kommenden Tage. Amen.
Ich möchte einfach noch darauf hinweisen, wenn noch jemand Gespräch haben möchte oder noch Gebet haben möchte, ihr dürft noch gerne auf uns zukommen. Und vielleicht gibt es ja auch bei den Online-Zuschauern jemand, wo sagt, ich habe vor dem Bildschirm mein Leben Jesus gegeben oder habe eben mitgebetet, dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du uns kontaktierst, dass du uns schreibst auf info@cz-sonnenbühl.de, dass wir mit dir einfach in Kontakt treten können. Das wäre richtig, richtig schön. Dankeschön. Danke an euch. Ihr habt es richtig hammermäßig gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.